Ich lese die ersten vier Verse des ersten Johannesbriefs. 1. Johannes 1, Verse 1 bis 4. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Liebe Gemeinde, in seinem Buch Die wunderbare Zeitvermehrung hat der Frankfurter Pfarrer und Schriftsteller Lothar Zenetti eine moderne Jesusgeschichte geschrieben. In jener Zeit kam einer zu Jesus und begann zu fragen: Meister, wir alle wissen, dass du von Gott kommst und die Wege der Wahrheit lehrst. Aber was deine Jünger angeht, dein Gefolge oder deine Gemeinde, wie du das nennen magst, so muss ich gestehen, dass mir das nicht besonders zusagt. Im Gegenteil. Erst kürzlich hatte ich wieder eine heftige Auseinandersetzung mit einem deiner Getreuen. Und wie jeder weiß, sind sich deine Jünger untereinander auch nicht immer einig. Ich möchte deshalb ganz offen fragen, kann man nicht auch so zu dir gehören? Ich meine, ohne besondere Beziehungen mit deinen sogenannten Anhängern zu unterhalten. Ich möchte dir schon folgen und sozusagen ein Christ sein, aber ohne die sogenannte Gemeinde, ohne Kirche und all das. Da sah ihn Jesus aufmerksam an. Hör zu, sagte er, ich will dir eine Geschichte erzählen. Da waren ein paar Männer, die saßen eines Tages im Gespräch zusammen. Als nun der Abend kam und die Dunkelheit hereinbrach, trugen sie Holz herbei zu einem Holzstoß und entfachten ein Feuer. Da saßen sie miteinander, die Glut des Feuers wärmte sie und der Schein der Flammen erhellte ihre Gesichter. Da war aber nun einer unter ihnen, der wollte nicht länger im Kreis bei den anderen sitzen, sondern für sich allein. So nahm er einen brennenden Holzspan vom gemeinsamen Feuer und setzte sich damit abseits, fern von den anderen. Der glimmende Span leuchtete auch ihm und strahlte Wärme aus. Bald aber ließ die Glut nach, und der allein sitzende Mann spürte erneut die Dunkelheit und die Kälte der Nacht. Da besann er sich und nahm das schon erkaltete Stück Holz und trug es zurück in die Glut des großen Feuers, wo es sich erneut entzündete und Feuer fing und zu brennen begann. Und der Mann setzte sich wieder in den Kreis der anderen. Er wärmte sich auf und der Schein der Flammen erhellte sein Gesicht. Und Jesus fügte hinzu: Wer zu mir gehört, ist dem Feuer nahe. Ja, ich bin gekommen, um das große Feuer auf der Erde zu entzünden. Und wie sehr sehne ich mich danach, es hell auflodern zu sehen. Wir brauchen andere, um glauben zu können. Man kann nicht allein ein Christ sein. Man kann alles Mögliche allein. Aber ein Christ sein kann man nicht allein. Unser Glaube muss immer wieder vom Glauben der anderen geweckt, ernährt, gestärkt und verändert werden. Wir müssen zusammenkommen, um wirklich glauben zu können. Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir leben in einer Gesellschaft der Singularitäten, meint der Soziologe Andreas Reckwitz in seinem gleichnamigen Buch. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht das Besondere, das, was kein anderer hat, das Singuläre. Das Einzigartige wird gefeiert. Das Normale und das Allgemeine sind reizlos. Man strebt nach dem, was einzigartig, was außergewöhnlich und neu ist. Das ist eine Leitidee unserer Zeit. Und sie hat sich auf breiter Front durchgesetzt. So sehr, dass es jetzt zu Gegenbewegungen kommt. Deshalb wird jetzt zum Beispiel vermehrt von Heimat gesprochen. Und wir bekommen wahrscheinlich sogar ein Heimatministerium. Klingt ungewöhnlich, muss aber nicht schlecht sein. Es entstehen aber auch extreme Gegenbewegungen gegen eine Gesellschaft der Singularitäten. Die aber ist und bleibt nach wie vor tonangebend. Kurz nachdem ich mir diesen Gedanken in der Predigtvorbereitung notiert habe, läuft wie zur Bestätigung ein Werbespot mit dem Satz: Mit einer Apple Watch werde ich zu einer besseren Version meiner selbst. Der Einzelne auf dem Weg zur individuellen Selbstoptimierung mit Hilfe einer Uhr. Und bei der Sache mit Gott, Jesus ja, Kirche nein. Dieser Slogan ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber er bringt es auf den Punkt. Jesus ist mir wichtig, seine Menschlichkeit fasziniert mich, er ermutigt mich zum Vertrauen. Bei ihm fühle ich mich angenommen und ich freue mich darauf, einmal bei ihm zu sein. Aber Kirche, muss das sein? Ehrwürdige und deshalb unveränderbare Traditionen, fest formulierte Glaubensbekenntnisse, der Versuch, alle unter einen Hut zu bringen, Einmischung in meine inneren Angelegenheiten, das alles ist mir einfach zu eng. Jesus ja, aber Kirche nein, danke. Diese Kritik kommt nicht von ungefähr. Die Kirchen haben sich dieses Image durchaus selbst erarbeitet. Aber inzwischen geht es nicht nur um eine Kritik an verstaubten Traditionen, Dogmen und Regeln. Wir leben in einer Gesellschaft der Singularitäten. Sind wir auf dem Weg zu einer Kirche der Singularitäten, beziehungsweise zu einer Christenheit der Singularitäten? Um in Glaubensdingen seinen eigenen, unverwechselbaren Weg gehen zu können, dafür gibt es in unserer heutigen Gesellschaft reichlich Angebote. Da kann man schnell die Übersicht verlieren. Esoterische Weltanschauungen, Meditationstechniken, fernöstliche Religionen, Astrologie und so weiter und so fort. Da fällt die Auswahl schwer. Am besten, man probiert mal was aus. Und was einem geholfen hat, das wird dann anschließend in die eigene Lebensphilosophie integriert. So läuft das heute. Nicht immer, aber immer öfter. Und bei uns, wie läuft es da? Was ist wichtiger, das Allgemeine oder das Besondere? Den meisten von uns, so vermute ich mal, ist wahrscheinlich beides wichtig. Aber wie ist das Mischungsverhältnis? Immer wieder fragen wir, was hat das mit mir zu tun? Eine berechtigte Frage. Aber darf das die einzige Frage sein? Was mache ich mit Glaubensinhalten, die mich nicht direkt ansprechen? Wie lese ich die Bibel? Worüber sprechen wir im Bibelgespräch? darüber, was das mit uns selbst zu tun hat und was unsere Meinung dazu ist? Klar. Warum auch nicht? Aber ist das schon alles? Wie gehen wir mit dem um, was ein Paulus, ein Petrus, ein Johannes geschrieben hat? Wenn wir mit dem, was sie geschrieben haben, etwas anfangen können, dann ist das okay. Aber wenn wir erstmal nichts damit anfangen können, was dann? Und die Gemeinde? Ist die Gemeinde so etwas wie ein Markt der Möglichkeiten? Ist die Gemeinde ein Angebot? Ein Angebot, aus dem ich wählen kann? Ein Angebot, das ich nutzen kann, ganz einfach nach persönlichem Bedarf? Wo bringe ich mich ein? Nur dort, wo etwas zu mir passt und auch mich persönlich weiterbringt? Eigentlich haben wir ja nichts gegen die Gemeinde. Und wir gehen ja auch regelmäßig zum Gottesdienst. Aber es ist doch eigentlich immer das Gleiche. Jemand macht eine Begrüßung und dann nimmt das gewohnte Programm seinen Lauf. Auch bei der Predigt. Ich schaue ins Infoblatt meiner Gemeinde, lese den Namen des Predigers und ich ahne schon, worauf er wahrscheinlich heute wieder hinaus will. Nichts gegen die Gemeinde. Aber es sollte eigentlich schon meine persönliche Traumgemeinde sein. Und wenn die für mich nicht zu haben ist, dann, ja, was dann? Hören wir nochmal auf den Apostel Johannes. Was von Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Gott ist in diese Welt gekommen. Er ist fassbar geworden, zum Greifen nah. Das ist das Wunder, das im Stall von Bethlehem geschehen ist. Ein Kind ist geboren und dieses Kind verändert die Welt. Zunächst veränderte es das Leben von Josef und Maria und das Leben der Hirten und der Weisen, die gekommen waren, um dieses Kind zu sehen. Und dann berichtet uns das Neue Testament, wie Jesus das Leben all derer verändert, die ihm begegnen. Das Leben all der vielen Menschen, die ihn sehen, die ihm zuhören, die ihn betrachten oder auch berühren. Der Zöllner Zachäus auf dem Baum. Er wollte ihn nur sehen. Und als er ihn sah, dann wurde er, ob er es nun wollte oder nicht, ein neuer Mensch. Die blutflüssige Frau war sich sicher, wenn ich ihn bloß berühre, so werde ich gesund. Die vielen, die ihm zuhörten, sie spürten, dass seine Worte sie zum Umdenken brachten. All die Kranken, die er berührte, wurden gesund. Keinen, der ihm begegnete, ließ diese Begegnung unberührt. Allen voran die Apostel. Sie kannten Jesus nicht nur vom Hörensagen. Sie haben ihn gehört, gesehen und mit ihren eigenen Händen betastet. Thomas sogar den Auferstandenen. Nicht nur, dass er sieht, wo die Nägel die Hände Jesu durchschlagen haben und wo sich der Speer eines Soldaten in seinen Leib gebohrt hat. Nein, Thomas betastet diese Wunden mit seinen Händen. Die Apostel waren live dabei. Sie sind Augen- und Ohrenzeugen. Das haben sie allen anderen voraus. Deshalb sind sie so wichtig. Weil sie die ersten Zeugen gewesen sind, reden sie von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Alle sollen es hören. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Warum sollen die Gemeindeglieder davon hören? Johannes sagt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Hier stutzen wir vielleicht. Wir hätten vielleicht etwas anderes erwartet. Vielleicht, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit ihr die Wahrheit erkennt und die Wahrheit wird euch frei machen. Wäre sicher auch nicht falsch. Steht aber nicht da. Es heißt, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und weiter heißt es dann, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Damit sind wir wieder beim Thema von eben. Monatelang sind die Apostel mit Jesus umhergezogen. Die Gemeinschaft, die da entstanden ist, sie hält bis in die Gegenwart. Nach Jesu Himmelfahrt ist diese Gemeinschaft anders geworden, aber nicht weniger intensiv. An dieser Gemeinschaft mit Gott und Jesus Christus sollen auch die Christen in den Gemeinden Kleinasiens teilhaben. Das haben sie natürlich schon. Sonst wären sie ja keine Christen. Aber diese Gemeinschaft ist gefährdet. Sie droht, verloren zu gehen. Deshalb schreibt Johannes seinen Brief. Der entscheidende Punkt ist, damit sie in der Gemeinschaft mit Gott bleiben, ist die Gemeinschaft mit den Aposteln wichtig. Wenn die Adressaten mit ihnen Gemeinschaft haben, ist alles gut. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Die Gemeinschaft mit Gott gibt's nur zusammen mit den Aposteln. Oder allgemeiner gesagt, die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft der Gläubigen gehören untrennbar zusammen. Eins geht nicht ohne das andere. Klar, ohne Gemeinschaft mit Gott keine Gemeinde. Aber auch ohne Gemeinde keine Gemeinschaft mit Gott. Kann man das so sagen? Ich vermute, wenn Johannes heute Morgen hier wäre, würde er sagen, ja, das kann man so sagen. Manchmal muss man das sogar so sagen. Ohne Gemeinde gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Natürlich kann und soll jeder von uns auch für sich alleine beten und in der Bibel lesen. Das meine ich nicht. Und trotzdem, letztlich gibt es keine Gemeinschaft mit Gott ohne die Gemeinde. Die Gemeinde ist kein Zusatzangebot, das man mitbuchen kann, wenn man zum Glauben an Jesus Christus kommt. In Jesus Christus ist das Heil und in ihm allein. Aber ohne Gemeinde kommen wir nicht zum Glauben an ihn. Und ohne Gemeinde bleiben wir nicht im Glauben an ihn. Wer den Brief des Johannes überfliegt, ahnt sehr bald, was er erlebt hat. Er hatte es mit Gläubigen zu tun, denen es nur um ihre ganz persönliche Beziehung zu Gott ging und mit den Folgen. Immer wieder haben sie gesagt, ich kenne Gott, ich liebe Gott, ich habe Gemeinschaft mit ihm, ich bin im Licht. Immer wieder haben sie davon gesprochen, dass Gott ihnen durch den Heiligen Geist eine besondere Botschaft gegeben hat. Und zu guter Letzt waren sie auch noch von ihrer eigenen Sündlosigkeit überzeugt. Was sollten sie da noch mit der Gemeinde? Und so sind sie eines Tages gegangen. Sie haben so sehr in ihren persönlichen Gotteserfahrungen geschwelgt, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass sie sich auf dem Holzweg befinden. Dass sie zwar von Gottes Erkenntnis sprechen, aber seine Gebote missachten. Dass sie einerseits das göttliche Licht in den hellsten Farben schildern, aber andererseits ihre Mitmenschen und sogar ihre Mitchristen verachten. Nein, wer seine persönliche Glaubenserfahrung zum Maßstab macht, wird sich unweigerlich verrennen. Die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde gehören untrennbar zusammen. Damit ich nicht falsch verstanden werde, dass sich jemand selbst auf den Weg macht, dass er nicht einfach irgendwelche Traditionen übernimmt, sondern sich mit der Sache mit Gott bewusst und persönlich auseinandersetzt, das ist nicht nur gut, das ist notwendig. Aber eine Gemeinde der Singularitäten, eine Gemeinde als Angebot, aus dem der Einzelne sich das rauspicken kann, was zu ihm passt, Christsein als ein ganz individueller Weg mit Gott, sich mit dem Holzscheit in die Einsamkeit zurückzuziehen, das funktioniert nicht. Ohne Gemeinschaft funktioniert Christsein nicht. Der Glaube verlöscht und wir haben nichts, das uns wärmt. Das gemeinsame Lagerfeuer wärmt. Christsein ist keine stille Privatbeschäftigung am heimischen Herd. Der Glaube entsteht in der Gemeinschaft. Der Glaube wächst in der Gemeinschaft. Und der Glaube drängt zur Gemeinschaft. Schließen möchte ich mit einer Geschichte, die Pfarrer Axel Kühner erzählt. Er schreibt, vor 25 Jahren bekamen meine Frau und ich zu unserer Trauung eine Bibel geschenkt. Sie umfasst 2500 Seiten. Jede Seite der Bibel ist nur einmal da, also einmalig. Keine Seite ist das Ganze, aber jede Seite ist für das Ganze wichtig. Alle Seiten zusammen enthalten die wunderbarsten und wichtigsten Worte der Welt. 25 Jahre lang haben wir jeden Tag in dieser Bibel gelesen, geblättert, gearbeitet und gesucht. Dass alle 2500 Seiten heute noch ganz und heil vorhanden und brauchbar sind, das liegt an dem sorgsamen Einband, der die vielen sehr dünnen Seiten schützt und zusammenhält. Ich habe mich oft gefragt, wo die einzelnen Seiten wohl heute nach so vielen Jahren wären, wenn sie nicht so fest eingebunden wären in das Buch. Jede einzelne Seite wäre vielleicht zerrissen, verknickt, abhanden gekommen oder verlegt, vom Winde verweht oder im Trubel untergegangen. Aber eingebunden sind alle Seiten noch vorhanden und vollständig, sind lesbar und brauchbar. Auch die einzelnen Christen, so Axel Kühner weiter, sind wie viele Seiten eines Buches. Jeder ist anders. Keiner ist das Ganze. Aber alle zusammen bilden die ganze Gemeinde. Jeder Christ braucht, damit er bewahrt und brauchbar bleibt, den sorgsamen Einband einer Gemeinde. Christen als lose Blattsammlung haben keinen Bestand. Schnell sind sie zerrissen, verweht, geknickt und untergegangen. Als Gemeinde sind wir nur im Einband auf Dauer zu gebrauchen. So wie die verschiedenen einzelnen Seiten eines Buches in ihrer Einmaligkeit und in ihrer Ergänzung zusammen das Ganze bilden. So sollen wir als Christen uns auch gegenseitig ergänzen und als Gemeinde der Welt das ganze Zeugnis Gottes weitergeben. Und noch eins, so Axel Kühne abschließend, fällt mir an der Bibel auf. Vom Goldschnitt sieht man nur dann etwas, wenn alle Seiten zusammenliegen. Jede einzelne Seite leuchtet fast überhaupt nicht. Aber alle Seiten zusammen verbreiten einen starken Glanz. So können wir als Lichter in der Welt nur in der Gestalt der Gemeinde leuchten und wirken. Allein wirken wir blass und winzig, aber zusammen bilden wir eine ausstrahlungskräftige Gemeinde. Amen. Amen. Wir wollen beten. Unser lieber Vater in dem Himmel, unser Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, du hast uns durch dein ewiges Evangelium zusammengerufen und du hast uns zu einer Gemeinde, zu deinem Leib zusammengeführt. Danke dafür, dass wir dadurch Gemeinschaft untereinander und mit dir haben, dass wir uns gegenseitig bestärken können und gemeinsam unterwegs sind. Danke dafür, dass du uns auf diese Weise auch instand setzt, unsere Aufgabe, unsere Verantwortung für unsere Gesellschaft wahrzunehmen, dass wir gemeinsam leuchten können, dass wir gemeinsam Licht und Salz für unsere Stadt sind. Und ich bitte dich auch heute darum, dass du uns auch als Gemeinde unter Liederbach segnest und leitest, wenn wir darüber nachdenken, wie wir diesem Auftrag noch besser gerecht werden können. Danke dafür, dass du uns dabei als Gemeinschaft segnen willst und dass du diese Gemeinschaft durch das Wirken deines Geistes segnen willst, dass du dabei mitten unter uns bist. Danke dafür, dass wir das alles in deine Hände legen dürfen und wissen, dass du unsere Gemeinde führst und leitest alle Tage bis an der Welt und Weltende. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.